Guten Morgen miteinander. Ja, es ist schön, wieder hier zu sein und es ist schön, auch mal wieder einen Dienst zu haben. Auch wenn es immer wieder eine neue Herausforderung ist, aber es ist gut. Vor allem ist es für mich wichtig, weil ich dann immer wieder neu herausgefordert bin, Gott zu suchen, seine Nähe zu suchen, im Kontakt mit ihm zu bleiben und immer wieder neu zu fragen, was ist dran. Und heute Morgen geht es quasi in der Reihe weiter, wo ich schon mal was gemacht habe. Es ging damals um das wichtigste Gebot. Könnt ihr euch vielleicht noch dran erinnern? Ich kann mich auch nur noch schwach dran erinnern, aber ja. Was ist das wichtigste Gebot? Wisst ihr das noch? Ja, genau. Das ist aus den 10 Gebote. Das ist die Reihe, die der Wolfgang gerade macht. Da habe ich mir auch überlegt, ob ich da einen Teil übernehmen soll. Aber dann habe ich gedacht, nee, diesmal ist was anderes dran. Und ich möchte vielleicht, die 10 Gebote ist vielleicht so mehr das praktischere Leben. Und das andere, das wichtigste Gebot steht ja quasi da drüber. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, heißt es ja. Mit aller Kraft, mit allem, was wir haben, mit unserem ganzen Sein und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und damals hatte ich so mehr den Schwerpunkt drauf gelegt gehabt, wie sehr Gott uns liebt und wie sehr wir Gott lieben sollen. Und heute soll es ein bisschen mehr so um das Praktischere gehen. So quasi, liebe deinen Nächsten. Und ich habe die Predigt ein bisschen so überschrieben, vielleicht mit dem Thema, so frei nach Jakobus 2, da heißt es ja, der Glaube ohne Werke ist tot, möchte ich fast sagen, die Liebe ohne Werke ist tot. Also es geht heute Morgen wieder um das Thema Nummer 1, was in der Welt ist. Und ich denke, wenn es um dieses Thema geht, haben wohl die allermeisten die falsche Vorstellung. Ich denke, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden, was ist Liebe? Dann würden bestimmt die meisten so in die Richtung der Sexualität gehen, ja. Und ich denke, es ist auch ein ganz wichtiger Bereich der Liebe, aber Liebe ist eigentlich noch viel mehr. Und das möchte ich euch heute Morgen auch zeigen, dass Liebe nicht nur ein Gefühl ist. Und ich habe mal nachgeguckt, was schreibt denn zum Beispiel Wikipedia darüber, über das Thema. Und da, interessanterweise, können wir Folgendes lesen. Liebe ist im Allgemeinen die Beziehung, Liebe ist im Allgemeinen die Bezeichnung für die stärkste Zuneigung und Wertschätzung, die ein Mensch einem anderen entgegenzubringen in der Lage ist. Der Erwiderung bedarf sie nicht. Nach engerem und verbreitetem Verständnis ist die Liebe ein starkes Gefühl mit der Haltung inniger und tiefer Verbundenheit zu einer Person, die den Zweck oder Nutzwert einer zwischenmenschlichen Beziehung übersteigt und sich in der Regel durch eine entgegenkommende, tätige Zuwendung zum anderen ausdrückt. Also für mich war das schon mal interessant, dass dieser zweite Teil erst als zweites kommt. Ich hätte gedacht, das steht es an erster Stelle, dass die Liebe eben ein Gefühl ist, der Hingebung, der innigsten Verbundenheit. Das ist doch das, was wir normalerweise unter Liebe verstehen. Am deutlichsten wird es natürlich bei einem Paar, beim Liebespaar sichtbar, aber natürlich auch in anderen Bereichen, zum Beispiel in der Familie oder im Freundeskreis. Aber hier bei Wikipedia steht auch im ersten, dass es die stärkste Zuneigung und Wertschätzung, die ein Mensch einem anderen entgegenzubringen in der Lage ist. Und ich denke, das ist das, was für uns wichtig ist, vor allem wenn es darum geht, meinen Nächsten zu lieben. Und der Satz, der danach kommt, ich weiß nicht, ob ihr darauf geachtet habt, der Erwiderung bedarf sie nicht. Und das ist ein ganz großes Kennzeichen oder Wesen der Liebe, dass ich nicht liebe, weil irgendwas oder irgendeine Vorleistung da war, sondern einfach, weil Liebe ist. Gott liebt uns zum Beispiel auch ganz vorbehaltlos. Ob ich ihn nun zurückliebe oder nicht, seine Liebe ist trotzdem da. Er liebt auch Moslems und andere Menschen, die überhaupt nichts von ihm jetzt so wissen wollen. Sie haben ihre Art, ihre Götter und Gottheiten oder ihren Allah zu verehren, aber von dem dreieinigen Gott wollen sie eigentlich nichts wissen. Und trotzdem liebt sie Gott, liebt sie unser Herr. Und das finde ich immer wieder interessant. Und über dieses Thema kann ich immer wieder stundenlang nachdenken. Und es ist immer wieder interessant, was da alles so hervorkommt. Und auch dann das auf mich zu übertragen. Und deswegen ist die Predigt heute Morgen nicht nur für euch, sondern auch in erster Linie für mich. wo ich mich selber wieder auf den Prüfstein stelle und sage, wie gehst du mit deinen Mitmenschen, mit denjenigen um, die um dich herum sind? Ich möchte zu Beginn mit uns beten. Danke, Herr Jesus, dass du uns so sehr liebst, dass du sogar den Himmel verlassen hast, hierher auf die Welt gekommen bist, um uns zu erlösen, um uns den Weg zum Vater freizumachen. Und ich danke dir, Herr, dass deine Liebe nicht an irgendwelche Bedingungen geknüpft ist, sondern einfach da ist. Wir können sie annehmen, wir können sie in unser Leben hineinlassen. Und ich danke dir einfach, Herr, dass du uns dabei hilfst, dass wir das sehen und erkennen, was du wirklich meinst und was du unter Liebe verstehst und wie wir das am besten in unserem Alltag umsetzen können. So schenk du uns jetzt Gnade für mich zum Reden und für uns alle zum Hören, dass wir nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern auch Täter, dass es sich in dem Alltag widerspiegelt und umsetzt. Schenkt uns dazu Gnade. Amen. Dass die Liebe viel weniger mit Gefühl, sondern viel mehr mit Taten zu tun hat, zeigen uns einige Bibelstellen. Ich habe ja mal Johannes 14, Vers 15, Vers 15. Und folgende noch weiter aus diesem Kapitel. Im Vers 15 heißt es, wenn ihr mich liebt, das sagt Jesus, werdet ihr meine Gebote halten. Weiter in Vers 21, wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden. Und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Judas, nicht der Judas Ischariot, fragte ihn, Herr, warum willst du dich nur uns offenbaren und nicht der Welt? Jesus antwortet ihm, wenn jemand mich liebt, wird er an meinem Wort festhalten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Wer mich nicht liebt, hält an meinen Worten nicht fest. Und das Wort, das ihr hört, stammt nicht von mir, sondern vom Vater, der mich gesandt hat. Weiter in Johannes 15, Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebet einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. In diesem Text geht es nicht einmal um das Gefühl. Ich weiß nicht, habt ihr auch ein bisschen aufgepasst? So ein bisschen darauf geachtet, was da steht? Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Da merkt man ganz deutlich, dass Jesus es nicht um irgendein Gefühl geht, das ich nun habe oder eben nicht habe, sondern es geht ihm vielmehr darum, dass man sich nach dem richtet, was er will. Wir haben vorher ein Lied gesungen, dass wir Gott gehören wollen. Und wenn wir Gott gehören, dann müssen wir auch das tun, was er sagt. Und das setzt Jesus gleich mit ihn lieben. Es ist interessant für mich, das immer wieder auch zu überlegen, für mich selber, wie weit mache ich das? Wie weit praktiziere ich das? Wie weit ist das wirklich in meinem Leben, in meinem Fokus, worüber ich nachdenke, was für mich wichtig ist in meinem Leben, wo ich meine Entscheidungen treffe? Sicher, man lebt so und ich gehe in den Gottesdienst, gehe auch in den Hauskreis und mache dies, mache jenes, versuche in meinem Arbeitsleben so gut wie möglich als Christ da zu sein. Aber das geht ja noch mehr. Das machen ja alle anderen Menschen mehr oder weniger auch. Wenn ich in einen Sportverein gehe oder was weiß ich, in Musikverein, dann gehe ich in die Musikprobe und mache das. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt gerade im Musikverein hernehme, wenn ich gerne musizieren tue, dann mache ich das ja nicht nur, weil ich es muss, sondern weil ich ja Freude dran habe, oder? Und wenn ich jetzt zu Gott gehören will, und wir haben ja jetzt gerade zur Zeit die 10 Gebote, wo es ja so ganz praktisch wird, was sich Gott so manches vorstellt und wie er sich das vorstellt, dann ist es auch für uns ganz logisch die Herausforderung, dass ich das auch umsetzen möchte. Und da kann es sein, dass es manchmal eine ganz schöne Herausforderung ist, weil Gott uns manchmal ganz schöne Sachen zumutet. Ich habe jetzt wieder auf einer Homepage von jemandem gelesen, ein gläubiges Paar mit 2 Kindern, bekommt er plötzlich Herzinfarkt und stirbt im Krankenhaus. Ja, was ist da? Ist eine Katastrophe. Aber die Frau hat ja auch und die Mutter hat ja auch von ihren Berichten, von dem berichtet, wie sie das jetzt erlebt und wie Gott trotzdem da ist und sie tröstet und ihre Fragen, ihre Trauer ernst nimmt und mit ihr jetzt vorangeht. Und wie sie trotzdem erfährt, dass Gott da ist, dass er ein liebender Gott ist, dass er keine Fehler macht. Es ist schon enorm, da trotzdem dran zu bleiben und zu sagen, ja, ich will dir hören, ich will das tun, was du sagst. Ich will da mitleben. Und das ist immer wieder eine Herausforderung. Und ja, bin ich bereit, mich dieser Herausforderung zu stellen? Wenn mich jemand liebt, der wird meine Worte an meinen Worten festhalten. Und manchmal muss man da ein bisschen Disziplin üben und sagen, ja, ich muss mich daran festhalten. Ich muss das, was Gott zum Beispiel mir zugesagt hat, auch wirklich immer wieder neu in Erinnerung rufen, weil es gibt jemanden, der mir das immer wieder rauben will. Der Gegenspieler Gottes, Satan, hat ein großes Interesse daran, dass wir das nicht festhalten. Oder vielleicht, wenn wir fahrlässig sind, möchte ich fast sagen, und das loslassen und uns anderen Zielen und anderen Dingen zuwenden, dass wir das dann verlieren. Den Auftrag, den Gott uns jedem Einzelnen gegeben hat. Daran festzuhalten. Und da zu gucken, wie man das am besten umsetzen kann. Und bei diesem ganzen Betrachten und Überlegen, wenn Gott lieben bedeutet, dass wir seine Gebote halten, dass wir auf ihn achten, dann bedeutet das nicht, dass das Gefühl im Vordergrund steht, sondern dass die Entscheidungen im Vordergrund stehen. Was ist mir wichtig? Was ist für mich das, was entscheidend ist? Woran mache ich meine Entscheidungen fest? Oder was hilft mir, Entscheidungen zu treffen? Sind es eigene Vorstellungen, eigene Ideale oder vielleicht irgendwelche Ideale, die die Welt vorgibt? In Wikipedia heißt es ja, dass die Liebe die stärkste Zuneigung und Wertschätzung. Und ich denke, da ist das, was entscheidend ist, die Wertschätzung. Wenn ich jemand anderen liebe, dann muss ich den wertschätzen. Muss es mir wichtig sein, dass es ihm gut geht, dass er vielleicht sich verbessert in seinem Leben, dass er ein schöneres Leben hat, dass er vielleicht Hilfe hat in verschiedenen Problemen und Schwierigkeiten. Und das kann ganz praktisch sein, was weiß ich, wenn jemand vielleicht umzieht und er sagt, Herr, wenn du umziehst, ich helfe dir beim Anpacken, vielleicht beim Verpacken, beim Möbelabbauen, Regale abbauen, beim Verladen auf den LKW oder wo auch immer und dann helfe ich dir wieder beim Aufbauen. Oder beim Renovieren, wenn jemand vielleicht ganz gut ist im akademischen Bereich, also mit Computer oder sonst irgendwas sich gut auskennt oder ein Arzt, der aber nicht fähig ist, einen Nagel in die Wand zu hauen. Ja, da ist es ganz gut, wenn Leute da sind, die handwerklich praktisch gut begabt sind. Und wenn man sich da dann gegenseitig unterstützt, ist es doch wunderbar. Und das ist das, was Jesus damit meint. Wenn ich den anderen wertschätze, kümmere ich mich um ihn. Es gibt auch einen interessanten Vers, den ziehe ich jetzt mal vor. In Römer 12, Vers 10 heißt es, die brüderchen Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Also wenn wir das in unserem Leben als Leitsatz haben, in unserem Umgang miteinander, zum Beispiel in der Gemeinde, dann ist es doch ganz genial. Dann kann ich auch mit Problemen und mit Andersartigkeiten viel besser umgehen. Es gibt immer wieder Schwierigkeiten. Und gerade hier in unserer Gemeinde, wo Leute zusammenkommen, die sich sonst im Leben nie treffen würden, da kommen ganz unterschiedliche Gruppen zusammen. Am schlimmsten erleben wir das zum Beispiel in der Bibel, in 1. Korinther oder in der Korinthergemeinde. Da sind wirklich in dieser Gemeinde alle Sachen, also alle Schichten vertreten, angefangen von den Sklaven bis zu denjenigen, die richtig reich sind. Und es hat da riesen Probleme immer wieder gegeben in der Gemeinde, gerade weil man so unterschiedlich war. Und es ist eigentlich ja normal, wenn es hier und da Meinungsverschiedenheiten gibt, wenn es hier und da unterschiedliche Ansichten gibt. Und wir leben heute in einer so schnelllebigen Zeit. Wenn ich da denke, wie weit unser Spektrum ist, von Neugeborenen bis hin zu über 90-Jährigen. Das ist eine Riesenspanne. Da sind Leute dabei, die haben ja den Weltkrieg erlebt, ganz hautnah. Die haben bittere Not und Entbehrungen erlebt, sind vielleicht zum Teil auch vertrieben worden. Und dann sind welche da, die nur in Anführungszeichen jetzt in diesem Luxus aufgewachsen sind, wie wir es heute haben. die das gar nicht kennen, die das vielleicht auch gar nicht sich vorstellen können, weil es einfach unsere Vorstellung jetzt übersteigt. Und dass da der eine oder andere eine andere Ansicht von verschiedenen Dingen hat, ist es völlig normal. Aber es ist die Frage, wie gehe ich miteinander um? Und das ist die Herausforderung. Wenn Jesus uns auffordert, den anderen wertzuschätzen, ich nehme jetzt mal ein anderes Wort für Liebe, den anderen zu achten, dann gehe ich mit dem anders um. Dann sage ich nicht irgendwie, der weiß es ja gar nicht besser, ich weiß es besser wie er und so müssen wir das jetzt machen und so gehört es jetzt und fertig. Sondern da geht man dann miteinander um, geht aufeinander zu, redet miteinander, überlegt. Man lernt sich näher kennen und man lernt vielleicht dann auch verstehen, warum der andere so denkt, wie er ist. Oder wenn ich daran denke, wenn jetzt Russlanddeutsche von Russland rüberkommen und hier Gläubige sind, die haben einen ganz anderen, wie soll ich sagen, Glaubensstil oder einen Stil zum Beispiel zum Beten. Da schlagen wir die Hände im Kopf, wie können wir bloß? Aber es ist für sie normal. Oder wenn ich an die Afrikaner denke, für die alles total lebendig ist und da sind wir hier ein ganz müder, eingeschlafener Haufen. Ja, bis auf vielleicht ein paar Jugendliche. Ja, es ist einfach so, wir sind unterschiedlich. Und das ist auch die Riesenherausforderung für uns als Gemeinde. Und ich denke, das ist auch das, warum es Jesus auch immer wieder geht. Wenn wir zu Jesus kommen und bei ihm sind, dann bedeutet das nicht, naja, ich kann mich jetzt ruhig hinsetzen und genießen. Ist zum Teil so. Wir dürfen die Gegenwart Gottes genießen. Wir dürfen Gottesdienste zum Beispiel genießen oder den Lobpreis oder das eine oder andere tolle Andacht und Predigt. Das ist völlig normal und gut so. Aber es heißt dann aber auch, dass wenn ich rausgehe, dass ich anfange, das umzusetzen, was er sagt. Und das muss ich mir dann immer wieder neu vor Augen führen. Muss ich immer wieder neu sagen, was sind Gottes Ziele und Prioritäten und was sind meine Ziele und Prioritäten? Stecken die sich oder ist da hier und da etwas anders? Und wenn ich so drüber nachdenke und manchmal so Biografien lese von dem einen oder anderen, dann könnte man vielleicht den Schlussstrich ziehen, je mehr ich für andere da bin, umso glücklicher bin ich. Ist vielleicht nicht immer pauschal so, aber wenn man so verschiedene Leute anguckt, wie manche sich investiert haben in vielleicht in Kinderheime oder sonstiges. Und dann, wenn man sieht, dass die dann trotz den riesen Herausforderungen, die immer wieder hatten, trotzdem ein glückliches, zufriedenes Leben hatten. Und in unserem Text heißt es ja auch, das ist im zweiten Teil, dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Also könnte man die These aufstellen, wenn ich Gottes Gebote beachte, meine Nächsten liebe wie mich selber, dann wird meine Freude vollkommen. Und das ist die Herausforderung, die wir uns immer wieder neu stellen müssen. Und wenn ich das so sage, dann sage ich mir das immer wieder auch selber, weil ich bin auch eine ganze Zeit lang, ja so, wie soll ich sagen, sind mir die Menschen oder die wir in meinem Umfeld gelebt haben, relativ, ja, ich möchte nicht sagen neutral, aber sie haben ihr Leben gelebt und ich habe mein Leben gelebt. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hoppla, so teilnahmslos darfst du eigentlich nicht durchs Leben gehen. Es ist zwar bequem und es ist weniger verletzlich, wenn man so lebt. Aber der andere bekommt gar nie die Chance zu erkennen, was wirklich entscheidend und wichtig ist im Leben. Und das ist nun mal einzig allein die Beziehung zu Gott. Das ist das, was am entscheidenden und am wichtigsten ist. Die Frage, wie ist meine Beziehung zu Jesus? Das ist das, was die ganz, ganz entscheidende und wichtigste Frage in unserem Leben ist. Weil die entscheiden über Leben oder Tod in der Ewigkeit. Ob ich in der Ewigkeit bei Gott bin oder nicht. Und das einem anderen vorzuenthalten, es gibt da viele verschiedene Beispiele, aber ich denke, eins, was mich auch immer wieder berührt, ist das, wenn ich jetzt in der Wüste bin und da unterwegs bin und treffe da jemanden. Und in der Wüste ist das ganz Wichtige Wasser. Habe ich Wasser oder habe ich kein Wasser? Und wenn ich jetzt kein Wasser habe, aber ich weiß, wo Wasser ist, dann ist es wunderbar, dann kann ich ja da hingehen und mir Wasser holen. Dann kann ich weiterleben. Und wenn ich jetzt jemanden unterwegs treffe und der fragt nach Wasser und ich sage es ihm nicht, angenommen, das Wasser ist in die Richtung, ich sage, da in die Richtung muss ich gehen, damit Wasser findest, dann ist das, wie würde man sagen, im Rechtlichen grob fahrlässig oder versuchter Mord, ja, oder wie auch immer. Ja, Totschlag nennt sich das. Mord ist, wenn man es bewusst und absichtlich macht, wenn man das plant, und Totschlag ist, wenn es einfach so passiert, in Anführungszeichen. Ja. Aber das Problem ist, was mir aufgefallen ist, dass viele Menschen gar nicht danach fragen, nach diesem Wasser. Sie merken zwar, vielleicht sie sind durstig, aber sie fragen gar nicht erst. Und da ist es entweder so, dass ich jetzt herausgefordert bin, vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mal zu geben oder mal anzufragen, hast du nicht Durst? Möchtest du schon nicht wissen, was es wirklich geht im Leben? Oder muss ich vielleicht sogar mit meinem Leben so auffallen, dass die Leute kommen und fragen? Das wäre eigentlich das Tollste. Und ich denke, deswegen ist es auch so, dass Jesus uns immer wieder manchmal herausfordert, manche Dinge so zu machen, wie es die Welt nie machen würde. Wenn er zum Beispiel sagt, liebet eure Feinde. Alex, wenn du jetzt in Afghanistan bist und es steht ein Freischärler vor dir, liebet eure Feinde. Das ist menschlich völlig unmöglich. Das kann ich nicht machen. Aber es kann Gott in mir wirken, wenn ich bereit bin, mich dieser Herausforderung zu stellen. Und dann kann ganz Unglaubliches passieren. Wenn ich dann denke, im Ersten Weltkrieg gibt es so eine Besonderheit an Weihnachten, wo die an der Front Weihnachten gefeiert haben. Die Franzosen und die Deutschen, oder glaube Engländer und Deutsche, ich weiß gar nicht mehr. Oder vielleicht beide, alle drei. Das ist auch ein Unikum, oder? Und ich denke, das ist so eine Kleinigkeit, wo uns vielleicht manchmal Gott Hinweise gibt und zeigt, es ist möglich, wenn wir bereit sind, Schritte zu wagen. Wenn wir bereit sind, Dinge anzunehmen. Das Unmögliche möglich machen. Und wenn wir jetzt vielleicht einmal einen Text anschauen, der vor allem gerne bei Hochzeiten gelesen wird, wo es so ganz praktisch um die Liebe geht. 1. Korinther 13. Ich möchte da bloß von 4 bis 7 mal lesen. Und hört mal diesen Text einfach so, als ob Gott euch so liebt. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie, sie verliert nie die Hoffnung und hält auch durch bis zum Ende. Es ist stark so. Aber so liebt uns Gott. So liebt uns Jesus. Er ist bereit, alles zu geben oder war bereit, alles zu geben. Sein ganzes Leben und alles. Und ist geduldig. Wenn ich daran denke, ich weiß nicht, ich wäre mit mir nicht so geduldig wahrscheinlich. Ich sage, wenn der nicht will, dann lasse ich ihn halt. Dann gucken wir mich vielleicht um einen anderen. Aber Gott ist nicht so. Und er sagt, wenn ich dich haben will, dann will ich dich haben. Und wenn du jetzt heute nicht bereit bist, das zu tun, was ich möchte, dann bist du vielleicht morgen oder übermorgen bereit. Und das ist das Schöne. Gott hat Zeit. Wir leben in einer so hektischen Zeit, wo alles gleich sofort und unbedingt gleich alles da sein muss. Und da sind wir auch geprägt davon. Wir leben in dieser Zeit, wo wir ein ganz falsches Bild der Liebe vorgeprägt bekommen. Wo es nur, in Anführungszeichen, um Liebe beziehungsweise um Sexualität, um Befriedigung von irgendwelchen Gefühlen geht, wo es um irgendwelche, ja, schönen Gefühle geht. Aber was ist dann, wenn die schönen Gefühle weg sind? Ein Freund von mir hat mal gemeint, er würde seine Frau nicht mehr lieben. Und im nächsten Abendzug hat er gesagt, wenn ich sie jetzt in einem Arm von einem anderen sehen würde, würde mir das überhaupt nicht gefallen. Und er hat gesagt, siehste, da ist wohl doch noch ein bisschen Liebe da. Auch wenn die Gefühle jetzt nicht so da sind, möchte ich trotzdem, dass es meinem Partner gut geht oder dass er in seinem Leben ein erfülltes Leben hat. Das hat, was er zum Leben braucht. Dass da vielleicht manchmal Probleme sind und Schwierigkeiten sind, die vielleicht manchmal unüberwindlich erscheinen für uns Menschen, das mag schon sein. Aber mit Gott zusammen können wir Probleme bewältigen. Und wenn, wie wir hier lesen, die Liebe sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Wie oft sind wir nachtragend? Können das ein oder andere nicht vergessen, dass der andere mir angetan hat. Anstatt dass wir einfach sagen, okay, dumm gelaufen, war ein Fehler von ihm oder ihr, aber ich vergebe ihr trotzdem. Die Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie. Sie verliert nie die Hoffnung. Und das gilt nicht nur in einer Ehe, einer Beziehung zwischen Menschen, sondern auch in der Gemeinde oder auch über die Gemeindegrenzen hinweg. Wenn ich sehe, in der Bibel, wenn man dann mal nachguckt, welche Leute, welche besonderen Gruppen liegen Gott ganz besonders am Herzen. Wenn man da mit offenen Augen und Ohren durchliest, dann merkt man ganz schnell, wie oft werden Witwen, Waisen und, welche noch genannt? Die Fremdlinge, die im Land leben. Genau. Das sind drei Gruppen, die damals so richtig Probleme hatten. Wenn der Mann fehlte, wo war die Versorgung? Wenn die Eltern gefehlt haben, wer hat sich der Waisen angenommen? Wer hat sich darum gekümmert? Und die Fremdlinge, ich denke, meistens werden es wohl Sklaven gewesen sein oder irgendwelche Händler, die da im Land gelebt haben. Sind die in der Gesellschaft integriert worden? Sind die angenommen worden? Und ist es vielleicht auf unserer Zeit herabgebrochen oder rübergeholt? Was sind Gruppen heute, die Schwierigkeiten haben, die am Rande der Gesellschaft stehen, die vielleicht Probleme haben, in ihrem Leben überhaupt zurechtzukommen? Sind es Leute, die ich irgendwie vielleicht im Fokus habe, denen zu helfen? Ich meine, eine Sache ist die Einzelne von uns machen, die extra vielleicht Urlaub und auch einiges an Geld für opfern, damit sie Güter hier nach Rumänien bringen. Das ist zum Beispiel auch so ein Dienst. In Rumänien gibt es Leute, die wirklich bettelarm sind, die wirklich vielleicht morgen oder übermorgen nicht wissen, was sie essen sollen. Denn man muss sich mal vorstellen, die haben eine Währung gehabt, die weit unserer liegt oder überhaupt. Wenn man da manchmal so die Umrechnungskurse dann sieht, ein Stundenlohn von vielleicht nicht mal 1 Euro oder weit drunter, aber trotzdem haben sie Kosten für das Leben und für alles fast wie wir. Wenn man guckt, was da drüben ein Liter Benzin oder ein Liter Diesel kostet, ist das, denke ich, fast ähnlich wie bei uns. Vielleicht sind etwas weniger Steuern drauf wie bei uns. Bei uns hat ja der Staat richtig drauf. Aber im Wesentlichen die gleichen Kosten. Und jetzt stellen wir mal vor, wenn wir mit unserem Leben zurechtkommen, wenn wir 1 Euro Stundenlohn hätten zum Beispiel. Müssen wir uns mal vorstellen. Könnten wir uns dann diesen Luxus leisten, den wir haben? Bestimmt nicht. Und so geht es irgendwo denen, die Globalisierung hat die voll erwischt. Wir stöhnen schon manchmal mit unseren Betrieben vielleicht der ein oder andere mit dieser Globalisierung, mit diesen Problemen, dass wir in Anführungszeichen fast überall die gleichen Preise haben. Oder dass wir mit dem ganzen anderen konkurrieren müssen. Aber die hat es wirklich echt erwischt. Der Lebensunterhalt dann zum Meistern ist für viele dann echt ein Riesenproblem. Und wenn wir dann von unserem Überfluss ein Stück abgeben und das darüber bringen, ist das schon ein Stück Liebe deinen Nächsten. Oder wenn ich dann in unserer Gemeindezeitschrift kann hier einiges lesen von verschiedenen Projekten, die in verschiedenen Gemeinden gestartet wurden, wo man sich gerade zum Beispiel der Asylanten angenommen hat. Und es mag sein, dass da einige dabei sind, die einfach nur hierher kommen, weil es ihnen in ihrem Heimatland viel schlechter geht wie hier. Das mag sein. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie wir es machen würden, wenn wir in einer solchen Situation wären, wenn wir sagen, ja, okay, wenn es bei uns ganz schwierig wäre und aber in, was weiß ich, in Zimbabwe würde das total boomen und wir hätten dort ein Land, wo wir Unterstützung hätten, wo wir Essen hätten, wo wir Unterkunft hätten und hier haben wir gar nichts. Wer weiß, vielleicht würde der eine oder andere von uns auch dahin gehen wollen. Und dann gibt es ja wirklich diejenigen, die verfolgt werden in ihrem Land. Wegen irgendwelcher, vielleicht wegen ihrer Religion, vielleicht wegen ihrer Zugehörigkeit zu irgendeiner Volksgruppe. Es ist schon verheerend, was da zum Teil in unserer Welt passiert. Und wenn wir da einen kleinen Teil dazu beitragen, dass solchen Menschen geholfen wird, es ist eine wunderbare Sache. Oder sonst irgendwas. Es gibt Alleinerziehende, die Schwierigkeiten haben, die vielleicht hier und da Hilfe brauchen. Oder einfach, dass ich meinem Nachbar helfe und ihm unterstütze oder sonst jemand in meinem Umkreis. Es gibt so viele Möglichkeiten. Wir müssen nur einfach offene Augen und Ohren haben, zu sehen, was hat der Herr, was hat Jesus für mich, was kann ich tun? Wo kann ich mich vielleicht einbringen? Und dann wird es spannend, weil dann kommen dann manchmal Dinge dann auf uns zu, die ja uns an unsere Grenzen bringen. Wenn dann da jemand ist, der so gar nicht so nach meinen Vorstellungen lebt oder gar nicht so ist, wie ich mir das gerne vorstelle, dann geduldig zu sein, immer wieder neu vergeben, immer wieder neu die Hoffnung haben, es wird besser, ich kann ihm helfen oder er wird sich dann helfen lassen. Und gerade an diesem Zwischenmenschlichen, da sollen wir ja erkannt werden. Und ich denke, deswegen hat Jesus die Messlatte so hochgelegt, dass wir es aus menschlicher Kraft gar nicht schaffen können. Es ist völlig unmöglich. Aber mit ihm zusammen können wir das. Und wenn Gott uns so sehr liebt, wie wir das jetzt in 1. Korinther 13 gelesen haben, so richtig vollkommen mit allem drum und dran, der uns immer wieder neu vergibt. Und wenn wir 7 oder 100 Mal am Tag kommen mit dem Gleichen, wenn ich zum Beispiel schlecht über jemanden gedacht habe, das ist Jesus schon etwas, was ihm nicht gefällt, dann kann ich sagen, Herr, vergib mir. Und er vergibt. Er sagt nicht, jetzt ist es zu viel. Wir sind eher diejenigen, die uns selber verurteilen, ja, du schaffst es eh nicht. Oder will uns jemand einreden, du packst es eh nicht. Nee, mit Jesus können wir es packen. Und nur mit ihm können wir es packen. Mit unserer eigenen Kraft, mit unserer eigenen Disziplin schaffen wir das nicht. Denn dann wäre es auch wieder menschlich und menschlich ist fehlerhaft. Nur wenn es göttlich ist, ist es ohne Fehler. Die tollsten Maschinen oder die tollsten Programme, die wir Menschen schreiben, haben immer irgendwelche Fehler. Oder sie gehen irgendwann kaputt, weil sie nicht vollkommen sind. Nur das, was Gott schafft, ist vollkommen. Und darum wünsche ich uns, dass Jesus in uns immer mehr das Vollkommene schaffen kann. In Johannes 13, Vers 35 heißt es, daran wird jemand erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die von denen sie geliebt werden. Die Messlatte ist hoch. Wir sollen die lieben, die uns nicht lieben. Weil sonst sind wir nur wie die Welt. Ein guter Mensch, einer, der vorbildlich lebt und so. Mag sein, dass es solche Menschen gibt, die wirklich so vorbildlich leben, die vielleicht auch manchmal über das Maß hinausgehen. Hier heißt es, die Sünder oder diejenigen, die in der Welt sind, die von Gott nichts wissen wollen, die haben ja auch zum Teil einen relativ hohen Maßstab. Und es gibt auch Menschen, die da als Vorbilder sehr viel tun, die auch vielleicht sehr viel Geld spenden und sehr viele Dinge machen, die dafür sorgen, dass, was weiß ich, in Äthiopien Schulen entstehen und Bildung gefördert wird oder auch der ein oder andere soziale Projekt. Oder bei uns in Munderkinge in der Schule haben wir mal für Mali für ein Brunnenprojekt gesammelt. Das ist gut, wenn man das macht. Aber wir sollen vielleicht noch ein Stück mehr machen. Gerade dort, wo wir an unsere Grenzen kommen, wo Gott vielleicht jemand in unseren Weg gestellt hat, wo wir so überhaupt nicht zurechtkommen, wo wir überhaupt keine tollen Gefühle für denjenigen haben. Und trotzdem heißt es, wir sollen ihn lieben. Und vielleicht hat Gott gerade deswegen ihn in unseren Weg gestellt, damit wir wieder neu herausgefordert sind, weil wir an unsere Grenzen stoßen, weil wir das nicht können. Ganz extrem ist natürlich, wenn Christenverfolgung ist. Die Christen, die jetzt im Iran, im Irak sind und Afghanistan und gerade in den muslimischen Ländern, die werden enorm herausgefordert in der Richtung. Da geht es uns relativ gut, muss ich sagen. Wir haben nicht so viel, dass wir ja sagen, wir werden verfolgt oder wir müssten mit dem Tod rechnen, wenn wir uns jetzt zu Jesus bekennen. Aber ich denke, auch bei uns gibt es die Herausforderung, wo wir uns selber überwinden müssen, wo wir selber dranbleiben müssen und uns immer wieder neu fragen, was ist mein Fokus? Was sind meine Ziele? Was ist das, was wichtig ist in meinem Leben? Woran mache ich meine Entscheidungen fest? Was sind meine Beweggründe? Liebe ich jemanden nur, weil er mich liebt? Oder bin ich bereit zu lieben, auch wenn ich damit rechnen muss, dass ich nicht zurückgeliebt werde? Oder gerade, wenn man verschiedene Entscheidungen hat oder auch mit verschiedenen Menschen umgeht, so nach dem Motto, ich liebe dich, wenn du dies oder jenes veränderst. Das ist keine Liebe, das ist eher ein Geschäft, möchte ich mal fast sagen. So nach dem Motto, ich gebe dir was und du gibst mir was. Aber Liebe ist anders. Liebe gibt, ohne etwas wiederzufordern. Und das ist ganz wichtig. Immer wieder neu da zu investieren, auch wenn ich vielleicht damit rechnen muss, ich kriege nichts zurück. Und das ist das, was dann, wenn man sich da mit auseinandersetzt und sich dem stellt, da heißt es in Galater, die Frucht des Geistes ist Liebe. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und ich denke, das Wichtigste ist die Liebe, weil das vielleicht die anderen Sachen alles mit einschließt. Es ist etwas, was in unserem Leben wachsen darf, was der Heilige Geist wirkt. Aber er macht es nicht gegen unseren Willen. Das ist das, wo Gottes Grenze ist. Er ist allmächtig, Aber er hat sich eine Grenze gegeben. Und das ist wiederum Liebe. Wenn er mich liebt, lässt er mir immer den freien Willen. Er macht ein Angebot und sagt, du kannst Liebe haben von mir. Ich kann dir helfen, den anderen so zu lieben, wie er ist. Auch wenn er so ganz anders ist, wie du dir das vorstellst. Auch wenn er so dir immer wieder so dermaßen auf den Senkel geht, dass du am liebsten zur Decke rausgehen willst. Liebe lässt dem anderen immer den freien Willen. Lässt ihn immer wieder Ja oder Nein zu sagen. Und es macht meine Entscheidung, ihn zu lieben, nicht anders. Und das ist die Riesenherausforderung. Ich stelle die Liebe oder das nicht an irgendwelche Bedingungen. Wenn du das machst, dann mache ich das. Oder ich liebe dich, wenn du das oder jenes veränderst in deinem Leben. Nee, es muss heißen, ich liebe dich, auch wenn du da oder dieses Punkt in deinem Leben nicht veränderst. Ich liebe dich trotzdem. Aber ich will dir vielleicht helfen, dass du dazu kommst, das ein oder andere in deinem Leben zu verändern. Denn das ist ja unser Ziel. Wir wollen ja, dass es dem anderen besser geht. Wir wollen dem anderen in Ehrerbietung zuvorkommen. Und dann wäre ein Zusammenleben wirklich traumhaft, oder? Wenn man reinkommt und jeder kann vielleicht schon die Gedanken lesen und die Wünsche, die man hat, und würde das im Vorfeld schon umsetzen. Naja, ist vielleicht etwas weit, aber ich denke, der Umgang miteinander ist ganz entscheidend und wichtig. Und das wünsche ich uns, dass wir das hier in der Gemeinde ein Stück weit leben können, aber auch darüber hinaus, über unsere Grenzen hinaus von der Gemeinde in der Welt, an dem Ort, wo du bist, zu Hause, im Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer, in der Nachbarschaft, im Ort, in der Stadt, im Verein, dass wir da unseren Platz einnehmen können und da auch andere Menschen zum Beispiel zugehen können, auf die sonst niemand zugeht. Oder andere Hilfe anbieten, wo Hilfe brauchen, wo Hilfe nötig ist. Ich möchte jetzt eine kurze Stille machen und die Stille dann mit dem Gebet abschließen und möchte dich einfach fragen, willst du das, also mit zwei Fragen möchte ich euch entlassen in diese Stille. Willst du wirklich Gottes Gebote an erster Stelle stellen in deinem Leben und wo ist vielleicht das ein oder andere, wo andere Dinge, andere Prioritäten vielleicht da sind? Also sich irgendwelche Ziele, dass ich das oder jenes erreichen will, weil ich mir das vielleicht vorgesetzt genommen habe oder weil ich denke, das wäre toll für mich. Und die andere Frage, sind da vielleicht Menschen, mit denen du überhaupt nicht zurechtkommst, die einfach so, wie soll ich sagen, ja, immer wieder ein Stein des Anstoßes ist. Und dann einfach die vor Gott bringen und sagen, ja, Herr, ich will dein Gebot annehmen und will die Menschen lieben. Oder den oder die, je nachdem. Und da einfach Gott eine Antwort geben und sagen, hilf mir dabei, die zu lieben. Sie in einem anderen Licht zu sehen. Gut, ich schließe dann die Stille ab mit dem Gebet.